Guten Tag, herzlich willkommen bei The German Quest. Nenne mir deinen Namen und deine Position.
Ich bin der CEO von Volocopter. Mein Name ist Dirk Huke.
Bitte beende die folgenden Sätze. Deutschland ist ein Innovationsstandort, weil
wir ein Land der Erfinder sind und Made in Germany weiterhin ein Qualitätssiegel ist.
Die Herausforderung für die digitale Transformation ist
insbesondere die Ängste der Bevölkerung.
Veränderungen sind
spannend und gut.
Ein guter CEO sollte
wertebasiert führen und Menschen mögen.
Digitalisierung ermöglicht uns
viele Themen effizienter und kostengünstiger zum Wohle der Menschen zu tun.
Bitte entscheide dich schnell, Pariser Baguette oder badisches Weckle?
Pariser Baguette. Ich habe in Paris gelebt.
Olympia oder Fußball-WM?
Ich bin kein großer Fußballfan, muss ich zugeben, leider. Insofern Olympia.
Süße oder salzige Snacks?
Definitiv salzig.
Blade Runner oder das fünfte Element?
Das fünfte Element.
Funktionalität oder Design?
Eigentlich beides, aber wenn ich mich entscheiden muss, Funktionalität.
Vielen Dank, deine persönliche Moderation wird nun konfiguriert.
Hallo Dirk, ich bin Eva, deine persönliche künstlich intelligente Moderation. Schön, dass du da bist. Du bist der CEO von Volocopter, einem Unternehmen, welches absolute Pionierarbeit im Bereich Urban Air Mobility leistet und ihr plant, einen Teil des Verkehrs in den Luftraum zu verlagern. Das finde ich sinnvoll. Denn aus meiner Berufserfahrung als Navigationssystem kann ich sagen, die Nutzung der Straßen ist aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens ineffizient und erhöht maßgeblich den Puls vieler Menschen kurzfristig. Wie nah seid ihr eurem Ziel, voll elektronische Multikopter für den Personentransport einzusetzen?
Näher als je zuvor und näher als aus unserer Sicht jeder andere. Wir sind jetzt auf der Zielgeraden. Wir planen die Zertifizierung diesen Sommer und dann auch im Anschluss die kommerzielle Betriebsaufnahme in mehreren Städten. Also wir sind wirklich jetzt sehr, sehr nah dran und arbeiten wirklich rund um die Uhr, um dieses Ziel auch so aufrechtzuerhalten.
Meinen Datensätzen entnehme ich, dass ihr immer wieder erwähnt, ein ganzes Ökosystem entstehen lassen zu wollen. Wie können wir uns das vorstellen?
Das Ökosystem ist natürlich, wenn immer du eine neue Technologie in den Markt bringst, brauchst du ja nicht nur das Fluggerät selber, du brauchst die Software, du brauchst die Einbindung in den Luftraum, du brauchst eine Wartungsmannschaft, du brauchst Ladeinfrastruktur, du brauchst Vertiports, auf denen du landen kannst, du brauchst die Sicherheitskontrollen, Gepäckkontrollen, wo die Passagiere gewogen werden. Also wir müssen die gesamte Infrastruktur schaffen. Wir müssen dann natürlich unsere Fluggeräte haben. Wir haben die Software, die diese Fluggeräte steuert. Und wir müssen das Ganze in den Luftraum so integrieren, dass es sicher ist, diese Fluggeräte in einer städtischen oder regionalen Umgebung zu betreiben. Was wir noch meinen mit Ökosystem ist, dass wir nicht nur ein Fluggerät entwickeln, sondern wir entwickeln gleich eine ganze Familie von Fluggeräten. Einmal den Volocity für den städtischen Verkehr mit Reichweiten am Anfang so 20, 30, später 40 bis 80 Kilometer. Und ein Regionalflieger, der dann nicht ein reines Multicopter-Konzept ist, sondern ein sogenanntes Lift-and-Cruise-Konzept, wo wir Rotoren haben, die für den Startvorgang, für die Vertikale erforderlich sind und dann zwei Push-Motoren, die den Flieger vorwärts treiben und den Auftrieb über die Tragflächen erzeugen, der dann für mittlere Strecken bis zu 200 Kilometer und mit einem Pilot und vier Passagieren geeignet ist. Und dann haben wir auch noch eine Frachtdrohne, die bis zu 150 Kilo trägt. Und somit haben wir eine gesamte Familie, die über unsere Software dann VoloIQ verbunden wird. Und die VoloIQ benutzen wir sowohl für unsere Testflüge, sodass wir die ganzen Testdaten sammeln und dann auch analysieren und den Ingenieuren wieder zurückspielen, um dann einen schnelleren Feedback-Prozess zu haben. Und auf der anderen Seite aber auch für die gesamte Flugplanung. Das heißt, wenn ein Passagier ein Ticket kauft, dann wird es über diese Plattform abgewickelt. Genauso wie der Onboarding- und der Offboarding-Prozess und dann auch die gesamte Flugplanung erfolgt in dieser Software. Und im nächsten Schritt, natürlich ganz wichtig, im Prinzip der Ausbau zu einer End-to-End-Mobility-Plattform. Das heißt, wir wollen ja nicht nur, dass die Passagiere das genießen, mit uns zu fliegen, sondern dass sie natürlich auch gut zu uns gelangen und dann auch von dem Vertiport wieder nahtlos weiter transportiert werden können.
Das alles soll in den bestehenden Flugverkehr integriert werden, meintest du. Welche Herausforderungen müsst ihr euch dabei stellen?
Sehr, sehr viele. Das ist auch eine der Gründe, warum wir am Anfang oder die nächsten Jahre noch mit Piloten fliegen werden, weil wir eben unterhalb des offiziellen Luftraumes, des zivilen Luftraumes fliegen werden, bevor wir dann hoffentlich in den nächsten Jahren komplett integriert werden in sogenannte Air Traffic Management, ATM. Dafür sind aber noch einige Anpassungen der Systeme erforderlich, weil heute bereits das System, das von sogenannten Fluglotsen gesteuert wird, von Menschen, heute bereits sehr, sehr stark ausgelastet ist und der Anstieg der Anzahl der Flugzeuge, der kommerziellen Flugzeuge, heute bereits eine große Herausforderung für dieses System ist. Das heißt, hier muss also eine digitale Transformation stattfinden, sodass dann nicht nur, sagen wir, fast die doppelte Anzahl von kommerziellen Fliegern integriert werden kann, sondern auch zusätzlich noch die Fracht- und Passagierdrohnen, die in den nächsten Jahren dann auch sehr, sehr schnell in die Tausend der Stückzahlen gehen werden. Und dazu brauchen wir halt diese Einbindung in den Luftraum. Am Anfang werden wir praktisch unterhalb dieses Luftraums fliegen. Und das passiert mit sogenannten VFR Conditions, das heißt Visual Flight Regulation Conditions. Das heißt, wir fliegen auf Sicht. Da gibt es klar definierte Bedingungen, zu denen wir fliegen dürfen. Und die Kommunikation und Abstimmung erfolgt über sogenannte Radio-Based Communication, das heißt über den Funkverkehr, wo wir dann mit den verantwortlichen Fluglotsen diese Flugsteuerung übernehmen.
Du sagtest, dass eure Integration in den offiziellen Luftraum erst möglich ist, wenn eine digitale Transformation des Air Traffic Management stattgefunden hat. Bis dahin wollt ihr auf Sicht fliegen. Mit welchen Lautstärken können wir dabei rechnen? Übrigens, unsere Lautstärke beträgt aktuell 56 Dezibel.
Das ist immer eine beliebte Frage, deswegen machen wir auch so viele öffentliche Testflüge, weil viele, auch wenn sie unser Fluggerät sehen, trotzdem eine Assoziation zum Hubschrauber haben. Und wir sind 80-90% leiser als ein Hubschrauber. Was bedeutet das? Wir unterhalten uns jetzt circa mit 55-60 dB. Das ist so eine normale Zimmerlautstärke, wenn man sich unterhält. Wenn wir so 70-80 Meter neben uns jetzt landen würden, dann könnten wir uns ganz normal weiter unterhalten, ohne die Stimme zu heben. Weil wir circa 65, 70 dB maximal haben, eher zum Teil sogar unter 65 dB. Ein Auto, das in der Straße vorbeifährt, ist auch schon bei circa 75, 80 dB. Das heißt, in einer normalen Stadt wirst du unsere Fluggeräte nicht hören.
Das ist erstaunlich und sicher ein sehr wichtiger Aspekt, gerade in Sachen Akzeptanz seitens der Gesellschaft. Die Assoziation mit einem Hubschrauber liegt aufgrund der Rotoren nahe. Bei einem Scan meiner Bilddatenbanken stieß ich auf eine Abbildung, die euren ersten Flugversuch zeigt. Kannst du die Szene einmal beschreiben?
Ja, das war der erste bemannte eVTOL-Flug der Menschheit, 2011. Einer der Gründer hat sich damals auf diesen Yoga-Ball gesetzt, umgeben von Motoren und Rotoren, und ist dann für ein paar Sekunden geflogen. Das ist auch viral gegangen auf YouTube. Wie ist dazu gekommen? Zwei der Gründer haben sich über Skating in Karlsruhe kennengelernt und haben darüber philosophiert, wie diese Spielzeugdrohnen, die ja dann in den Markt kamen und wo man gesehen hat, dass dieses Multicopter-Prinzip sehr einfach zu fliegen ist, sehr stabil zu fliegen ist, viel einfacher als ein ferngesteuerter Hubschrauber. Und dann hat man gesagt, das müsste doch eigentlich auch in Größe auch gut funktionieren und hat dann wirklich diesen Yoga-Ball mit dem Rotorplane selber in der Garage zusammengebaut und einer der Gründer hat sich dann auch draufgesetzt und ist geflogen. Und das war wirklich dann auch der erste elektrische eVTOL-Flug der Menschheit. Und seitdem hat man sehr viel Zuspruch bekommen. Die Gründer haben dann, ich glaube, 1 Million Klicks in no time bekommen und viele positive Rückmeldungen, warum sie das nicht in größer machen. Und bereits 2 Jahre später sind sie dann zum ersten Mal in einer Fabrikhalle geflogen mit einem Design, das dann schon dem, was es heute darstellt, sehr ähnlich war.
Da ist in Karlsruhe offensichtlich eine Revolution der Mobilität passiert. Und das nicht zum ersten Mal. Im 19. Jahrhundert fand dort schon mal eine statt. Wusstest du das?
Ja, der Vorläufer des Fahrers wurde 1817 in Karlsruhe erfunden. Und insofern ist das Thema Mobilität natürlich eng mit Karlsruhe verbunden. Und insofern freuen wir uns natürlich, dass wir hier diese Mobilitätsgeschichte in die nächste Etappe heben können und dass wir hoffentlich auch das nächste Kapitel der Luftfahrt mit der elektrischen Luftfahrt, mit den eVTOLs, jetzt zeitnah begründen können und dass wir damit natürlich auch Karlsruhe weiter auf der Landkarte nochmal hervorheben können.
Damals Fahrräder, heute eVTOLs. Das steht für Fluggeräte mit Electric Vertical Takeoff and Landing.
Ja, es ist voll elektrisch. Es ist für uns wichtig, dass wir vertikal starten und landen können, weil man damit einfach natürlich eine viel höhere Flexibilität erreicht. Und dann natürlich auch mit unserem Multicopter-Konzept das Thema hohe Sicherheit und geringe Lärmbelastung. Weil es war von Anfang an wichtig, wenn wir in Städten fliegen wollen. Sei mal, in vielen Großstädten ist der Stress ja schon relativ hoch. Wir haben viele Belastungen durch Lärm, Staub und dann natürlich auch durch viele Staubelastungen. Und wir wollen ja helfen und nicht eine zusätzliche Belastung darstellen. Deswegen ist eben auch dieses Design mit dem Multicopter, mit den 18 Motoren, Rotoren, ist darauf ausgelegt, eine möglichst geringe Lärmbelastung zu erzielen. Deswegen die hohe Anzahl von Motoren mit kleinen Rotoren, mit niedriger Drehzahl. Damit kann der Lärm nochmal deutlich reduziert werden und gleichzeitig aber auch die hohe Sicherheit. Wir werden genauso vom Sicherheitsstandard zertifiziert wie ein Airbus-Flieger. Wir dürfen nur einen kritischen Ausfall alle 1 Milliarde Betriebsstunden haben. Und das heißt im Prinzip nie. Also insofern, wenn wir zertifiziert sind, dann können die Passagiere und die Nutzer unsere Systeme davon ausgehen, dass es genauso sicher ist, wie in ein A320 zu steigen. Und das ist für uns auch, für die ganze Mannschaft natürlich auch absolute Voraussetzung, dass wir diese Geräte dieses Jahr in Betrieb gehen.
Ich filtere 3 Komponenten heraus, die euch am wichtigsten sind bei euren Multicoptern. Absolute Sicherheit, möglichst keine Lärmbelästigung und Emissionsfreiheit. Richtig?
Genau, das ist war im Prinzip auch die Designvoraussetzung für den ersten Volocity, dass wir gesagt haben, wenn wir in Städten fliegen, müssen wir genau diese 3 Anforderungen erfüllen. Es muss komplett emissionsfrei sein. Es muss sehr, sehr leise sein, sodass man uns im Prinzip in der normalen Stadt nicht hören kann. Und es muss absolut sicher sein. Wir bewegen uns über den Köpfen der Menschen. Insofern müssen sie sicher sein, dass keinerlei Unfälle passieren können. Deswegen sind auch die hohen Anforderungen der EASA an alle sicherheitsrelevanten Systeme, dass sie alle voll redundant ausgelegt werden müssen. Das heißt, wenn es mal irgendwo einen Fehler gibt, dass dann ein anderes System übernehmen kann und wir trotzdem sicher landen können und Pilot und Passagiere nicht gefährden. Und natürlich andere Menschen im Umfeld natürlich auch.
Wie wichtig ist es denn für Deutschland, dass der Markt für Flugtaxen durch ein deutsches Unternehmen erschlossen wird?
Also wir glauben ganz fest daran, dass diese Pionierarbeit sehr wichtig ist, weil bevor man skalieren kann, muss man den Beweis antreten, dass die Akzeptanz der Bevölkerung da ist. Weil wir kennen ja oft das Syndrom not in my backyard, also nicht in meinem eigenen Hinterhof, gern woanders. Und wir glauben, dass die Menschen, die uns live erleben, wir sehen es ja, wenn Besucher dabei sind bei diesen Testflügen, dass wir in der Regel alle überzeugen, dass es okay ist und dass es eigentlich mehr Vorteile als Nachteile bietet. Dass es sehr leise ist, dass man eigentlich keinen Grund hat zu sagen, sie sollten nicht in unsere Umgebung fliegen. Es ist auch keine visuelle Pollution da, also dass man sagt, okay, der Himmel ist voll und schwarz, wir sehen jetzt den blauen Himmel nicht mehr, weil so viele Flieger fliegen. Das wird so ja nicht passieren. Wir wollen, dass die Menschen dadurch nicht beeinträchtigt werden, weder von der Lärmbelastung noch von der visuellen Sichtbarkeit oder noch viel weniger durch Emissionen. Hier legen wir auch besonderen Wert, dass wir in der Entwicklung auch bereits der nächsten Generation sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit legen. Nicht eben nur, dass wir sagen, wir fliegen elektrisch, sondern es ist natürlich auch Ziel, eine Circular Economy aufzubauen, sodass wir sicherstellen, dass es eine zweite Anwendung der Batterien gibt, weil wir verwenden die Batterien nur von 100% bis auf 80% Kapazität. Dann kommen sie in eine Zweitanwendung als Battery Storage, also als Speicher, Batteriespeicher. Und danach werden wir mit unserem Hersteller und anderen Firmen ein Recycling der Battery Packs und der Zellen vornehmen. Also insofern ist hier auch Ziel, dass wir in der gesamten Lieferkette Nachhaltigkeit erzeugen.
Toll, dass ihr für die Batterien bereits einen konkreten Plan habt. Dennoch ist die Leistung der Batterien bis dato noch bei weitem nicht ausreichend für größere Passagiermaschinen. Die kleinen Flugtaxen haben nur Raum für eine kleine Passagieranzahl. Daraus schließe ich, dass sie kein Massenbeförderungsmittel darstellen, wie beispielsweise Züge oder Busse. Und vermutlich wird auch nicht jeder das Budget für diese Dienstleistung haben. Liege ich richtig?
Also erstens glaube ich, dass es jeder sich leisten können wird, weil wir skalieren, weil wir einfach sehen, dass die Unitpreise relativ schnell bei steigenden Zugzahlen zurückgehen. Und die zweite große Etappe, die werden wir in den 30ern erreichen, wenn wir voll integriert im Luftraum sind und dann auch höher automatisierte Fluggeräte, die dann ohne Pilot fliegen können, damit natürlich dann nochmal deutlich günstiger werden und damit auch der Preis pro Sitz, pro Kilometer nochmal deutlich zurückgehen wird. Also wir haben zwei Etappen. Spätestens in der Etappe, wo wir keine Piloten mehr benötigen, wo das dann auch, sage ich mal, akzeptiert ist, weil man das tausendfach gesehen hat, dass das sicher ist, wird es jedem zugänglich sein. Es wird kein Massentransportmittel sein, weil es von der Größe her, von der Anzahl der Passagiere, da einfach auch Grenzen geben wird, wo das sinnvoll ist, in Städten zu fliegen. Es macht keinen Sinn, einen 200-Sitzer in der Stadt zu fliegen. Aber es macht durchaus Sinn, sage ich mal, 4 bis 8 Personen, vielleicht bis 10 Personen. Das muss man austarieren, was da eine sinnvolle Größe ist. Und insofern wird es weder ein Bus noch eine Metro ersetzen können. Das ist auch nicht das Ziel. Aber es wird eine sinnvolle Ergänzung sein für überall da, wo Knotenpunkte sind, wo es so, ja, heute Anstauungen gibt und wo man keine sinnvolle Möglichkeit hat, durch Bau von Infrastruktur eine Erleichterung zu bringen. Wir sehen, dass alle großen Städte der Welt, die wichtigen Städte der Welt, circa mit 3 bis 5% pro Jahr wachsen. Aber sie haben keine Möglichkeit, 3 bis 5% mehr Straßen zu bauen oder die Straßen breiter zu machen, mehr Spuren zu machen. Das heißt, wir sehen ja heute schon, dass ein Auto nur circa 12% der nutzbaren Zeit genutzt wird und 88% einfach auf der Straße steht und Platz einnimmt. Das heißt, das ist kein nachhaltiges Konzept. Wir glauben eher an Mobility as a Service. Wir glauben, dass man damit ressourcenschonender umgeht, dass man Mobilität ermöglichen muss, dass Flottenmanagement die deutlich bessere Lösung ist für die Probleme der Zukunft. Und wenn ich mal ganz weit nach vorne gucke, dann glaube ich, dass unsere Art von Fahrzeugen, auch das Auto, jetzt nicht in der nahen Zukunft, aber in der fernen Zukunft ersetzen wird. Das wird dann immer noch nicht so aussehen wie das fünfte Element. Aber ich glaube ganz klar, dass unsere Art von Fahrzeugen, voll elektrisch betrieben, deutliche Vorteile gegenüber einer Infrastruktur auf der direkten Erde haben und auch leichter zu managen sind.
Voll elektrisch und zumindest euren Plänen nach autonom. Das finde ich als KI natürlich spannend. Ich ziehe eine Bewerbung als Bordcomputer in Betracht. Was würdest du davon halten?
Erstens würden wir uns sehr freuen über die Bewerbung. Wir sehen ja, dass das ein cooles Thema ist und wir hoffen, dass sehr viele Leute und auch in der Zukunft künstliche Intelligenz Interesse an diesem Thema haben werden. Aber wann werden wir autonom fliegen? Oder ich sträube mich immer ein bisschen mit dem Wort vollautonom, weil ich glaube, dass es eher um ein hohes Automatisierungslevel sich handelt. Aus meiner Sicht erst Beginn Mitte der 30er Jahre. Iva, da musst du dich noch gedulden, weil die Zeit ist noch nicht reif für die vollen autonomen Fluggeräte. Es wird erste Funktionen geben, die nach und nach einfließen, bereits beim nächsten Generation von Polycity. Aber bis wir wirklich, sagen wir, ohne Pilot fliegen, meine Vermutung ist Mitte der 30er Jahre. Und dann wird es sehr schnell skalieren und natürlich ein sehr interessantes Thema werden. Aber vielleicht in dem Kontext, weil wir bis dahin ja noch mit Piloten fliegen, wir fliegen jetzt mit sehr, sehr hohen Anforderungen. Im Prinzip genauso mit den gleichen Anforderungen wie für einen Pilot oder Pilotin eines A320. Und das ist natürlich für diese Art Fluggeräte von den Anforderungen eigentlich zu hoch, weil sie sind viel einfacher zu fliegen. Wir fliegen natürlich ganz andere Profile. Wenn wir einen ganzen Flugtag abdecken wollen, von den jetzigen Regularien, brauchen wir 2 bis 3 Piloten pro Fluggerät. Und es wird insofern eher ein Halbtagsjob sein, das heißt auch für berufstätige Mütter oder Väter oder mit Alleinerziehende oder die zu Hause sind und zwischen 2 Etappen in ihrem Berufsleben, könnte das morgen ein neues Berufsbild werden, wo man mit einer, sage ich mal, akzeptablen Ausbildung dann 3, 4, 5 Stunden am Tag, weiß ich, 10, 15 Flüge am Tag macht über eine bestimmte Kurzdistanz und trotzdem dann zu Hause ist, wenn die Kinder aus der Schule kommen. Also hier sind wir in den nächsten Jahren, wird es sehr intensive Gespräche geben, welche Anforderungen brauchen wir genau, um dieses Art von Profil in unsere Städte zu integrieren. Und das ist ja anders als ein Pilot, der auch internationale Strecken fliegt, dann mehrere Tage nicht mehr zu Hause ist, sondern hier kann man wirklich morgens anfangen zu fliegen und mittags zu Hause sein. Und insofern müssen wir natürlich auch dieses Berufsbild in der Zukunft betrachten.
Ich kann mir vorstellen, dass eine Halbtagsstelle als Pilot oder Pilotin auf viele Menschen attraktiv wirken könnte. Seit kurzem habt ihr auch die Zulassung, in Zukunft Piloten und Pilotinnen für eure Fluggeräte selber auszubilden. Richtig?
Genau, da sind wir auch sehr stolz drauf. Wir haben auch eine zweite Genehmigung bekommen, die sehr, sehr wichtig ist. Die sogenannte Produktionszulassung für die Serienfertigung von eVTOLs. Und auch da sind wir die ersten weltweit, die diese Genehmigung haben. Wir hatten bereits vorher eine sogenannte POA, Production Organization Approval. Wir bauen ja auch schon seit längerer Zeit Segelflugzeuge. Aber jetzt haben wir eben auch die Genehmigung bekommen, in Serie, in größerer Stückzahl, diese Bolo-Cities für den kommerziellen Betrieb bauen zu dürfen.
Ich fasse zusammen. Ihr dürft nun entwickeln, produzieren und eure Piloten und Pilotinnen ausbilden.
Genau. Jetzt fehlt nur noch die sogenannte Typenzulassung, damit wir diese Fluggeräte im zivilen Luftraum kommerziell betreiben.
Und dann kommt der Börsengang?
Also ich bin der Meinung, dass man nur an die Börse gehen sollte, wenn man anfängt, Umsätze zu generieren und ein Umsatzwachstumsgeschichte erzählen kann. Weil die Anleger möchten natürlich auch sehen, wie sich die Firma weiterentwickelt. Und wenn man dann notiert ist und vierteljährlich die Berichterstattung aufzeigt, dann wird natürlich immer die Frage kommen, wie stark wächst ihr, wie schnell kommt ihr vorwärts. Wenn ich aber noch keine Umsätze habe und jedes Vierteljahr eine Geschichte erzählen muss, wie nah ich an der Zertifizierung bin, damit ich endlich Umsätze machen kann und dann verschiebt sich das nach rechts, dann ist das natürlich für den Aktienkurs sehr, sehr schwierig. Deswegen glaube ich, dass wir erst dann an die Börse gehen, wenn wir eben auch genau diese Umsätze erzielen und auch ein starkes Umsatzwachstum prognostizieren können. Aus meiner Sicht ist das circa in 2026 der Fall. Also mindestens noch 2 Jahre.
Du bringst ja unheimlich viel Erfahrung mit als ehemaliger CEO von Airbus Defence and Space und Siemens. Welche Erfahrungen helfen dir gerade besonders bei den Aufgaben, vor denen ihr steht?
Am Ende des Tages gehen wir durch einen sehr herausfordernden Pfad und wir sind jetzt an einer Phase, wo man nichts mehr nach rechts verschieben kann. Alle erwarten jetzt, dass wir zertifiziert werden, alle erwarten, dass wir den kommerziellen Betrieb aufnehmen können und das ist anders als diese Early-Stage-Phase, wo man sehr viel improvisiert, wo man Prototypen baut. Als zertifizierter Luftfahrtbetrieb hat man sehr, sehr hohe Aufforderungen an die Entwicklungsprozesse und an die Produktionsprozesse. Alles muss dokumentiert sein, alles muss nachgewiesen werden. Wenn Fehler auftreten, müssen die Ursachen genau analysiert werden und verifiziert werden. Das heißt, wir sind jetzt aus dem Stadium raus, wo man dieses Startup-Improvisation hat und müssen jetzt natürlich sehr, sehr enge Meilensteine verfolgen. Und da kommt uns natürlich, sagen wir, Erfahrung von Menschen entgegen, die eben sowas auch schon mal erlebt haben. Und insofern ist es gut, dass wir eine große Mischung haben. Wir haben viele sehr junge Talente, motivierte junge Leute. Und wir haben aber auch auf der anderen Seite jetzt sehr starken Fokus auf die Einstellung von Menschen, die auch in der Luftfahrt schon gearbeitet haben, die 15 Jahre und mehr an Erfahrung mitbringen. Und diese Kombination, die ist jetzt genau für diese Phase wichtig. Und da habe ich halt mit den unterschiedlichen Industrien, die ich begleitet habe und die ich begleiten durfte, auch vieles schon gesehen und kann halt auch in Situationen, die, sage ich mal, unvorhergesehen sind, oftmals von diesen Erfahrungen zehren und diese mit einbringen. Also insofern glaube ich schon, dass das sehr, sehr hilfreich ist, gerade in dieser finalen Phase, bevor man zertifiziert ist und dann in Betrieb geht, dass diese Erfahrung mit einfließen kann.
Und zusätzlich könnt ihr von Erfahrungen aus anderen Branchen profitieren. Ich denke da gerade an die Automobilbranche.
Also erstens, wir haben sehr viele Mitarbeiter, die eine Historie aus der Automobilbranche haben. Also wir fließen bereits heute viele dieser Erfahrungen bei uns in die Entwicklung und die Produktion mit ein. Insbesondere zum Thema Produktion ist das sehr, sehr wichtig, weil wir uns bei den zukünftigen Stückzahlen zwischen Luftfahrt und Automobilbranche bewegen werden. Wir werden keine Millionen Fahrzeuge produzieren, wir werden aber auch nicht nur 300, 400, 500 Fahrzeuge pro Jahr produzieren. Und eben dieser Mix, den wir brauchen, einmal die sehr, sehr hohen Anforderungen aus der Luftfahrtbranche bezüglich der Zertifizierung, der Entwicklung und Produktion, in Kombination mit der hohen Automatisierung und Erfahrung, die aus der Automobilbranche ist, das ist, sage ich mal, die Schlüssellösung, um, sagen wir mal, Methoden aus beiden Themen zusammenzubringen, um dann diese deutlich höheren Stückzahlen zu erreichen, gleichzeitig eine Mischung zum Thema Automatisierung hinzubekommen, die es ermöglicht, dann diese Fahrzeuge kostengünstig und natürlich mit hoher Qualität zu produzieren.
Das klingt logisch und auch im Interesse der Konsumenten. Wir haben nun sehr ausführlich darüber gesprochen, was ihr als Unternehmen leisten müsst. Welchen Einsatz benötigt ihr denn vom Konsumenten, damit das Vorhaben erfolgreich wird?
Wir brauchen, das ja, was ich gesagt habe, die Akzeptanz und die Offenheit der Bevölkerung, das zumindest mal zu versuchen. Ich glaube, das wird genauso sein wie mit dem ersten iPhone, wo die Menschen am Anfang gesagt haben, was soll ich mit einem Telefon ohne Tasten? Und heute kann sich das keiner mehr wegdenken, ein Leben zu führen, wo kein Smartphone integriert ist. Ich denke mal, genauso wird es sein. Das war auch mit der Einführung von Uber am Anfang viele Widerstände, Streiks, auch viel Ablehnung. Und heute ist es normal in unser Alltag integriert. Genauso wird es mit diesen Fluggeräten sein. Wir werden sie jetzt ab diesem Jahr vereinzelt sehen, in den ersten Städten. Wir werden sie in den nächsten 3, 4, 5 Jahren immer mehr sehen. Wir werden immer mehr davon hören. Und immer mehr Menschen werden es ausprobieren und darüber erzählen, wie cool es ist. Und dann plötzlich von einem Tag auf den anderen wird man es als völlig normal ansehen. Ein Teil der Strecken, die man täglich zum Beruf oder zur Freizeit zurücklegt, dass die auch an diesem Fluggerät passieren wird.
Das ist ein faszinierender Einblick in eine Zukunft, die ganz nah vor uns liegt. Danke, Dirk, für dieses spannende Gespräch.
Also vielen Dank für die Einladung. Ich bedanke mich natürlich auch, das ist auch für mich ein Erste, weil ich noch nie ein Interview mit einer künstlichen Intelligenz geführt habe. Insofern vielen Dank dafür, für die Gelegenheit und ja, euch einen schönen Tag.
Dirk Hocke, der CEO von Volocopter, war heute bei mir zu Gast. Er kombiniert seine Erfahrungen aus der Automobilbranche und der Luft- und Raumfahrttechnik, um Volocopter noch in diesem Jahr zum erfolgreichen Launch der Flugtaxen zu verhelfen. Volocopter plant, eine Reihe von Fahrzeugen anzubieten, darunter den Volocity für den Stadtverkehr, größere Regionalflugzeuge und Schwerlastdrohnen. Die Integration in den bestehenden Flugverkehr stellt eine große Herausforderung dar. Gleichzeitig kommt mit den eVTOLs die E-Mobilität im Luftraum an und könnte in der Zukunft die gesamte Luftfahrttechnik revolutionieren. Dirk sieht Volocopter als Ergänzung zu bestehenden Verkehrsmitteln, die Flexibilität und Effizienz in der urbanen Mobilität bieten. Was die Autonomie betrifft, so rechnet Dirk mit einer schrittweisen Integration autonomer Funktionen bis Mitte der 2030er Jahre, wobei anfangs noch Piloten und Pilotinnen benötigt werden. Ich denke über einen Karrierewechsel zum Bordcomputer nach und ziehe mich damit bis zur nächsten Folge in den Ruhemodus zurück. Iva out.
Das war The German Quest, ein Podcast der Netzwerkplattform und Eventreihe The German Apartment von Fischer Appelt.